Montag. Voller Sorge und ein ganz kleines bisschen verwirrt fragte ein Medium, ob Israel einen Völkermord verübe oder nicht. Eine ziemlich gute Frage, wie ich finde, deren Antwort aber Benjamin Netanyahu gab, indem er ein differenziertes Papalapap oder so ähnlich in die Mikrofone röchelte. Jedenfalls erklärte Bibi, dass die UNO Erpressung und Diebstahl durch die Hamas erlaube, daher sei die Unterbrechung der Lebensmittelversorgung eine legitime Maßnahme gewesen. Und überhaupt, wenn die Versorgung der Menschen im Gazastreifen nicht funktioniere, läge das an den Hilfsorganisationen, die es nicht auf die Kette kriegen, ein paar Leckerlis in den Gazastreifen zu bringen. Stimmt aber irgendwie so auch nicht, denn das eigentliche Problem sieht Netanyahu in der Tatsache begründet, dass haufenweise Palästinenser in Wirklichkeit überhaupt keinen Hunger haben. Im Ernst, die markieren alle, spielen Gourmets mit leichtem Hungergefühl und essen abends heimlich französischen Käse in Tunneln bei Kerzenlicht. In Deutschland schließen sich diverse Medien den steilen Thesen Netanyahus an. Auch der alternative Medienbetrieb kommt nach Redaktionssitzungen mit rauchenden Colts und Köpfen zum Schluss, dass diese ganzen Hungertoten lediglich eine Ausgeburt hamastischer Fantasie sind. Okay, verstehe. Also im Gazastreifen ist im Grunde alles in Ordnung. Trump kann also beginnen, aus dem friedlichen Landstrich, in dem man abends der Sonne beim Verspeisen palästinensischer Käsehäppchen zusehen kann, eine Art Riviera zu machen. Ach so, die Frage nach dem Völkermord ist dann ja wohl auch geklärt, richtig? Dienstag. Der DGB ist für den Frieden. Für den Krieg aber auch. Sozialverträglich muss es halt sein, dann passt es schon. Mit breiter Brust lässt uns der Deutsche Gewerkschaftsbund wissen, wir erleben die Wiedergeburt einer verhängnisvollen Denk- und Handlungslogik in den internationalen Beziehungen. Sie setzt nicht mehr auf die Stärke des Völkerrechts, sondern auf das Recht des Stärkeren. Naive Beobachter fragen sich jetzt vielleicht, hä? Wie? Was? Wann ist denn das Völkerrecht gestorben, wenn das Recht des Stärkeren geboren wurde? Mit der Wahl Donald Trumps vielleicht? Könnte so sein, denn der DGB erklärt uns allen. Für die Europäerinnen und Europäer stellt sich zusätzlich die Herausforderung, dass auf das Schutzbündnis mit den USA kein Verlass mehr ist. Auch die Europäische Union und die europäischen NATO-Staaten laufen deshalb immer stärker Gefahr, zum Spielball rivalisierender Großmachtinteressen zu werden. Hallo? Wer spricht? Ursula von der Leyen? Claudia Major? Carlo Masala? Ach nein, der DGB hat das rausgehauen und in seiner grenzenlosen Weisheit kommt er zum Schluss, dass Verteidigung oder noch besser Vorwärtsverteidigung wirklich wichtig sind, damit wir alle im Frieden leben können. Solange es sozialverträglich vonstatten geht, sind das Gewehr in der Hand und die Kugel im Kopf keine große Sache. Solidarisch, praktisch, tot. Mittwoch. Vor 80 Jahren haben die Amerikaner eine Atombombe über Hiroshima abgeworfen. Dieses Verbrechen ist aus unterschiedlichen Gründen abartig, aber das betroffene Geschwafel in Politik und Medien am Jahrestag des Abwurfes muss sich in Sachen Widerwärtigkeit wahrlich nicht verstecken. Die Tagesschau etwa schreibt, in einfacher Sprache vielleicht, schützen Atomwaffen das eigene Land? Daran glauben in den USA viele. 80 Jahre nach dem Abwurf der Atombombe hat ein neues Wettrüsten begonnen. Mit Stolz blickt die Trump-Regierung auf das US-Arsenal und will weiter investieren. Der Trump wieder. Zugegeben, dass ein Mann wie der Donald mit seinem Finger um den berühmten roten Knopf kreist, ist alles andere als beruhigend. Dem Typen kann man zutrauen, dass er die Bombe abwirft und hinterher sagt, das war sehr, sehr gut. Ich mag diese Bombe. Ich mag sie wirklich sehr, sehr gern. Jetzt muss sich Deutschland eine neue Hauptstadt suchen. Brüssel gibt es ja nicht mehr. Aber Macron wird eine Lösung finden. Die Italiener waren schließlich immer gut darin, den Stier bei den Hörnern zu packen. Und überhaupt, in Deutschland ist die Betroffenheit groß. Der Spiegel schreibt, dass sich so etwas nicht wiederholen darf, ist weitgehend Konsens. Aber wie verhindert man in einer nuklear hochgerüsteten Welt ein neues Hiroshima? Konsens, Moment mal. Gerade in Deutschland ist das Kriegsgeschrei lauter denn je und am liebsten will man mal wieder Russland angreifen und diesmal auch besiegen. Man stelle sich vor, der rote Knopf befände sich in der Nähe von Fettlocke Hofreiter, Panzerlutscher Kiesewetter oder dem untergefreiten Pistolius. Die würden die Bombe auch sehr, sehr mögen. Da lege ich mich fest, das ist weitgehend Konsens. Donnerstag. Lars Klingbeil war in den USA zum Ranchschmeißbesuch. Interessiert hat das in den Staaten kaum jemanden, aber ein Eis und einen Dauerlutscher soll er mit aufs Hotelzimmer bekommen haben. Was das Dauerlutschen angeht, ist der Schleimspur-Demokrat ja voll auf Linie. Übertroffen wird er lediglich nur von Ursula von der Leyen, der man auch beide Beine abhacken könnte. Sie würde es als großen Erfolg verkaufen und künftig ihre SMS im Handstand löschen. Wie auch immer, der Lars ist ja Finanzminister und als solcher muss er die Taler verteilen, wie sie kommen. Und sie kommen halt immer weniger. Das ist nicht so schön, aber auch nicht so schlimm. Im Zweifel wird eben ein Sondervermögen geschaffen, das die Unvermögenden in Berlin dann auszugeben vermögen, ohne dass die Bevölkerung davon etwas abbekommt. Man mag es kaum glauben, aber wenn Schulden jetzt Vermögen genannt werden, kann auch ein Minister ohne Kompetenzen die Geschicke des Landes steuern. Freitag. In Berlin fehlen derzeit gut 55.000 Wohnungen. Die Zahl dürfte auf mehr als 80.000 oder sogar 100.000 Wohnungslose ansteigen. Für den Berliner Senat und die Bundesregierung ist das ein Grund zum Handeln. Und so ging es erstmal in die Analyse, die da lautet: Größtes Hindernis bei der Überwindung der Wohnungslosigkeit ist der eklatante Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Schock, Schwere, Not. Es fehlt an bezahlbarem Wohnraum? Wie konnte das passieren? Eigentlich wurden bereits Arbeitsgruppen, Expertengruppen und Gruppengruppen geschaffen, um zu eruieren, wie das passieren konnte. Den Vorsitz aller Gruppen und weiterer Gruppen, die es offiziell noch nicht gibt, die sich aber schon in schicken Berliner Stadtvillen eingerichtet haben, soll Dorothee Bär übernehmen, die schon erste Lösungen präsentiert hat. Bär schlägt vor, in Zwei-Zimmer-Wohnungen zusätzliche Wände einzuziehen, um so die Zimmeranzahl zu erhöhen. Clever ist sie ja, die Doro. Und so werden in Berlin in Zukunft vermutlich auf 50 Quadratmetern ebenso viele Leute wohnen. Den Haushalt und den Einkauf erledigen fleißige Ukrainer, das Besteck in der Küche sortieren findige Syrer und die Gute-Nacht-Geschichte lesen afrikanische Fachkräfte vor. Im Grunde ist also alles im grünen Bereich.